Ich freue mich sehr, unter euch zu sein. Ja, es ist schon eine Weile her, aber irgendwie ist die Verbundenheit da. Das merkt man, wenn man sich grüßt, wenn man wieder beieinander ist. Zusammenkommen, das konnten sie nicht mehr. Viele waren davongelaufen, aus Angst, weil sie gesehen hatten, wie ihre Familienmitglieder, wie ihre Freunde, ihre Geschwister aus der Gemeinde, weil sie gesehen hatten, wie viel Leid sie durchmachen mussten. Es war kein leichtes Sterben am Kreuz oder an den Pfählen, an denen sie mit lebendigem Leib angezündet wurden und als Straßenlaternen verwendet wurden für eine Nacht. Oder in der Arena, in Tierfelle eingenäht, wurden sie den Löwen vorgeworfen. Es war keine leichte Zeit. Und das kam so überraschend. Man hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Es war alles so gut gelaufen, das Evangelium ist gelaufen. Und dann kam diese Katastrophe. Auch noch während der Katastrophe waren sie sich eigentlich ziemlich sicher, es wird alles gut. Ihre Häuser sind nicht niedergebrannt. Sie waren in Gebieten angesiedelt, da hatte der Brand nicht gewütet. Aber dann wurden sie angeklagt. Ihr habt den Brand gelegt. Ihr seid Brandstifter. Und dann begann diese grausame Verfolgung im Jahr 65 nach Christus. Er war zu dieser Zeit auch in Rom. Wir wissen nicht genau, was er vorhatte. Er war gefangen genommen worden in Troas, in Kleinasien. Hals über Kopf musste er mit hoher Bewachung nach Rom und wurde dort eingesperrt. Dieses Mal, es war das zweite Mal, in Ketten. Und dann hat er etwas davon mitbekommen, von diesem Geist der Angst, der jetzt sich breit gemacht hat unter den Gläubigen. Den Geist der Angst, der um sich griff in dieser Stadt. Und ich sage es euch ehrlich, ich verstehe das sogar. Viele waren geflohen. Er fühlte sich so unendlich allein im Gefängnis. Er hatte darauf gehofft, dass ihm die Geschwister beistehen, aber in dieser Situation ging ein Riss durch die Gemeinde. Standen ihm ganz wenige bei. Lukas war einer davon. Lukas, der Arzt. Vermutlich hat er eines Tages zu Lukas gesagt, ich habe Sehnsucht nach meinem Sohn. Lass uns einen Brief schreiben. Er selber, er konnte das nicht mehr. Seine Hände waren verkrüppelt von der Arbeit, die er sein ganzes Leben lang geleistet hatte. Er hatte Nadeln durch Leder und durch Stoff durchgedrückt, eine nach der anderen. Und so waren seine Hände waren kaputt. Er konnte nur noch in Großbuchstaben schreiben. Lukas, schreib du. Ich sag dir was. Unser Herr hat mir was aufs Herz gelegt. Vermutlich setzte sich dann Lukas mit ihm zusammen in diesem dunklen Kerker, wahrscheinlich beim Licht einer Öllampe, und schrieb diesen Brief, aus dem ich euch den ersten Teil vorlesen möchte. Es ist der Brief des Paulus an Timotheus. Und ich lese uns das erste Kapitel. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus an meinen geliebten Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Ich wünsche dich zu sehen, wenn ich an deine Tränen denke, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes erweckst, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat, mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Prediger, Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt bin. Aus diesem Grund erleide ich auch all das, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, dass er die Macht hat, was mir anvertraut ist, bis zu jenem Tag zu bewahren. Halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Bewahre dieses schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt, dass sich alle, die in Asien sind, von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygellus und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gäbe ihm, dass er an jenem Tag bei dem Herrn Barmherzigkeit finde. Und wie viel er in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Entgegen meiner normalen Gewohnheit habe ich euch nicht drei, sondern vier Punkte. Der erste Punkt, die Gabe gläubiger Eltern. Die Gabe gläubiger Eltern. Ich habe es bei meinem einleitenden kleinen Einblick schon gesagt, der Paulus wartet auf seinen Sohn. Ja, werdet ihr jetzt sagen, ja, hatte denn der Paulus einen Sohn? Ich dachte, der ist ledig. Ja, er hatte einen Sohn. Und nein, ich glaube nicht, dass es nur ein Geistlicher ist. Und nein, ich glaube auch nicht, dass es ein Sohn ist, den er durch eine Liaison oder unehelich hatte. Es war was ganz anderes. Wenn in einer antiken Schrift es so geschrieben ist wie bei uns, dann bedeutet das, er hat einen Sohn adoptiert. In der Antike, im römischen Umfeld, da hat man, wenn man keine Nachfolger hat oder wenn man keine Kinder hatte, hat man einen erwachsenen Menschen adoptiert. Und dann hat man ihn eingeführt in die Aufgabe, die man für ihn vorgesehen hatte. Und vermutlich hat das unser Paulus genauso gemacht. Er hat den Timotheus ausgesucht und hat gemerkt, es passt. Der könnte das Werk des Evangeliums, wenn ich nicht mehr bin, vorantreiben. Und so hat er ihn mitgenommen, hat ihm Einblick gegeben in sein Leben. Schau dir an, wie man als Christ lebt. Paulus hat nicht nur geredet, nicht nur geschwätzt, sondern er hat es vorgelebt. Der Timotheus war dabei auf seinen Reisen, war auch dabei, als Paulus gelitten hat. Du kannst leben lernen, wenn du siehst, wie ich mit Jesus lebe. Das war sein Motto. Ich möchte an dieser Stelle innehalten. Wie viele Leute, wie viele Söhne oder Töchter hast du schon adoptiert? Hast ihnen Einblick gegeben in dein Leben als Christ? Vielleicht mitleben lassen stellenweise? Ach, wisst ihr, es gibt so viele junge Leute, die kommen nicht aus einer christlichen Familie. Die wissen gar nicht, wie das ist, als Christ zu leben, Ehe zu leben, Erziehung zu leben, mit den Kindern zusammen. Wie kriegt man das auf die Reihe? Arbeit und Christsein. Wie macht man das? Es sind so viele, die das nicht mehr wissen. Und es gibt so doch viele begabte junge Leute, denen müssen wir den Staffelstab weitergeben. Ich rede vielleicht jetzt einmal zu denen auch in meiner Generation, so kurz vor der Rente, so wenn die ersten Zipperlein auftreten, aber wenn man auch eine gewisse Gelassenheit hat. Wenn man mit Jesus gelebt hat, wenn man auch gescheitert ist im Leben, zurückgefunden hat zu Jesus, wenn man gemeinsam unterwegs war, jetzt muss ich gerade überlegen, wie lange meine Frau und ich verheiratet sind, 34 Jahre. 34 Jahre gemeinsam gelebt, auch gelitten. Wem geben wir es weiter? Wer ist dein Sohn, deine Tochter, der du den Staffelstab des Glaubens und des Lebens, auch der Verkündigung des Evangeliums, weitergibst? Der christliche Glaube, das christliche Leben ist ein Leben, das in der Familie gelebt wurde und gelebt wird in Zukunft. Es ist so wichtig. Es ist so wertvoll, wenn man gläubige Eltern hat. Vielleicht rede ich mal, es sind relativ viele Kinder unter uns. Es ist der Knüller, dass ihr christliche Eltern habt. Das ist etwas extrem Besonderes. Da lernt ihr, wie man ehrlich lebt. Vergleicht das ruhig einmal, wie eure Eltern sich in der Gemeinde aufführen und wie sie sich daheim aufführen. Und wenn da ein Widerspruch ist, wenn ihr merkt, da stimmt was nicht, sprecht sie mal an. Du, wieso machst du das so? Wieso schauspielerst du in der Gemeinde und daheim bist du ganz anders? Frag mal Mama und Papa, wenn das so ist. Und ihr Eltern zieht euch warm an. Ja? Wie war denn das bei unserem Timotheus? Ja, das ist ja ein Zeugnis, das hier gegeben wird. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Was sind das für zwei Frauen gewesen? Wisst ihr, wenn hier ungeheuchelt steht, dann steht eigentlich drin, ohne Fellfarbe. Die hatten in der Gemeinde keine andere Glaubensfarbe wie daheim in der Familie. Eigentlich steht, wenn in der Bibel geheuchelt steht, da steht meistens nicht an dieser Stelle, muss man ehrlicherweise sagen, aber da steht normalerweise das Wort, das für Schauspielen steht. Also heucheln bedeutet, ich spiele ein Christsein, wenn ich unter den Frommen bin. Und wenn ich nicht mehr unter den Frommen bin in der Familie, dann fällt das alles ab. Dann trete ich raus aus meiner frommen Schauspielerrolle. Dann nehme ich eine andere Farbe an. Bei Eunike und bei Lois, dieser Großmutter und Mutter von Timotheus, war das anders. Die waren immer gleich. Immer gleich bei Jesus. Haben sich immer nach Jesus ausgerichtet. Wenn die vom Gottesdienst nach Hause gekommen sind, war da kein Widerspruch. Sondern dann hat er Timotheus gesehen, das, was sie in der Gemeinde gelebt haben, das haben sie auch zu Hause gelebt. Es war eins, keine Schauspielerei. Und Paulus sagt, Timotheus, das ist dein Kapital. Und das hat abgefärbt auf dich. Liebe Freunde, wir brauchen ungeheuchelte Christen. Christen, die nicht dort so schauspielern und hier anders. Was für ein Kapital, dass dieser Timotheus eine gläubige, eine ungeheuchelt gläubige Großmutter und Mutter hatte. Jetzt möchte ich doch einmal zu den Großmüttern und Müttern reden. Es wird euch manchmal eingeredet, ihr werdet benachteiligt in der Gemeinde. Ich höre das ja auch immer wieder. Die Mütter dürfen nur für die Kinder zuständig sein. Was ist denn das für ein Unsinn? Das ist die Königsdisziplin. Ihr dürft junge Menschen, wenn sie noch prägbar sind, vor allem im Glauben, dürft ihr sie prägen, dürft ihr ihnen vorleben, was ungeheuerter Glaube ist. Wenn es der Vater nicht auf die Reihe kriegt, dann können sie es bei euch abschauen. Und ich merke, wie wichtig Großmütter und auch Großväter sind. Das hält irgendwie nicht. Du guckst einfach, ob es wegfällt und dann kommst du geschwind. Ich habe einen großen Kopf, einen Stickschädel. Also ich merke das jetzt auch, was es bedeutet, Großeltern zu sein. Ich habe zwei Enkelinnen. Und das ist immer eine große Freude, vor allem die Zweijährige, die kommt so langsam auch und fragt und redet, aber die fast Siebenjährige, oh, die kommt und die schaut genau, wie wir beten und wie wir Christsein leben und guckt sich das ab bei den Großeltern. Es ist nochmal etwas ganz Besonderes. Und ich halte mir das immer wieder vor Augen, diese vorbildliche Großmutter Lois. Was für eine Frau. Und von wegen nur für die Kinder. Die Gabe gläubiger Eltern und Großeltern. Zweitens, die Gabe der Aufgabe. Komische Formulierung. Die Gabe der Aufgabe. Wenn ich so in unsere Welt hineinschaue, wenn ich hineinschaue in das, was gerade für ein Geist in unserer Welt herrscht, dann meine ich zu entdecken, dass es der Geist der Angst ist. Und in Deutschland ist das ganz besonders. Es gibt ja ein Wort, das in den letzten Jahren in das Englische aus dem Deutschen übernommen wurde. Also umgekehrt haben wir es ja sehr häufig, dass aus der englischen Sprache Wörter in das Deutsche hineingenommen werden, aber es ist auch andersrum geschehen. Früher war das Wort zum Beispiel Kindergarten. Ja, also Kindergarten heißt im Deutsch Kindergarten und das heißt auch im Englischen Kindergarten. Das ist doch was Schönes. Das letzte Wort, das aus dem Deutschen ins Englische übernommen wurde, war Angst. German Angst. Das wird definiert als eine Angst, die eigentlich keinen bestimmten Grund hat, sondern das ist eine Angst, die da ist, obwohl es einem gut geht, die so ein Geist der Grundangst ist. Der Geist der Angst. Und ich verstehe es. Wisst ihr, dort, wo die Perspektive für das ewige Leben verloren geht, dort, wo du den Eindruck hast, den Glauben, die Meinung, dieses Leben ist das Einzige, das ich habe. Wenn du da merkst, jetzt kommt etwas Unerwartetes, wie Corona, oder jetzt ist meine Komfortzone in Gefahr, zum Beispiel durch den Klimawandel, da kriegst du Angst, dass du dein Leben hier nicht komplett auskosten kannst. Und jetzt steht in unserem Text etwas sehr Interessantes. Gott hat uns nicht gegeben. Ja, ich dachte, in Gott haben wir alles. Nein, nein. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann gibt es Dinge, die verlieren wir. Wir verlieren den Geist der Angst. Das ist nicht mehr der bestimmende Geist unter Christen. Ist das nicht mehr der bestimmende Geist? Ich komme ja viel durch die Lande und ich erlebe in die eine oder in die andere Richtung, dass viele vom Geist der Angst ergriffen sind. Ich möchte sagen, der Angst vor Corona, aber auch der Angst vorm Impfen. Wieso haben wir eigentlich so einen Geist der Furcht? Den hat uns doch Gott nicht gegeben. Der ist doch unter uns gar nicht da. Das ist doch gar nicht unser Charakterzug. Das ist doch gar nicht unsere DNA. Kennzeichen, nicht den Geist der Angst zu haben. Das ist gemeint. Natürlich haben wir auch ab und zu Angst. Das ist nicht gemeint. Aber es ist die Grundstimmung gemeint. Und jetzt, was hat uns denn Gott gegeben? Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Hier wird ein Wort verwendet, das heißt Dynamis. Dynamis kommt in Dynamit vor. Ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, was für eine Sprengkraft das Evangelium, das wir kennen und das wir in die Welt tragen sollen, was für eine Sprengkraft dieses Evangelium hat. Sagt's weiter. Ihr braucht nicht dafür sorgen, dass das explodiert. Das tut es allein. Das kann Herzen explodieren lassen, dass aus steinernen Herzen fleischerne Herzen werden. Dass aus einem Leben, das im Egoismus und der Sünde gelebt wird, auf einmal ein Leben wird, das für Jesus und das in der Liebe gelebt wird. So eine Sprengkraft hat das Evangelium. Gott hat uns gegeben den Geist des Dynamits, der Sprengkraft und der Liebe. Ja, das ist nicht die Liebe, die so auf Gefühlen aufbaut. Das ist die unvernünftige Liebe. Die Vernunft sagt dir, den brauche ich nicht zu lieben. So wie der sich mir gegenüber verhält, so liebe ich ihn nicht. Da gibt es andere, die haben meine Zuneigung verdient. Den liebe ich nicht. Doch gerade den. Das ist diese Liebe, die liebt, wo ihr Hass entgegengebracht wird, die liebt, wo Liebe nicht erwidert wird, die liebt, wo sogar Verfolgung sich vielleicht um sich greift. Wer diese Liebe beobachten will, muss auf Jesus sehen. Die hat er geliebt, die überhaupt nicht liebenswert waren. Mich. Und dich. Und dann haben wir noch den Geist der Besonnenheit. Liebe Geschwister, darf ich es ehrlich sagen? Ich kenne ja eure Gemeinde gar nicht, kann man sagen. Wir haben mit Willi ein bisschen geredet, aber ich bin erschrocken, wie wenig wir Christen Besonnenheit kennen. Was für eine Aufgeregtheit durch die christlichen Reihen und Kreise in diesen Tagen geht. Wo Gemeinden sich spalten, weil Christen sich unbesonnen verhalten. Besonnenheit, ich möchte es ganz wörtlich nehmen. Besinne dich, bevor du etwas sagst und bevor du handelst. Besinne dich nicht nur, dass du in dich gehst, sondern besinne dich, indem du deine Worte auf den Prüfstein des Wortes Gottes legst. Ist es vom Wort Gottes nötig, dass ich das, was ich sagen will, sage? Leg deine Worte und dein Handeln auf den Prüfstein des Wortes Gottes und du wirst eine Besonnenheit in deinem Leben entdecken. Wir brauchen die Besonnenheit, die sich aus dem Wort Gottes speist. Und ich würde sagen, wenn das so wäre, wären in der letzten Zeit viele Worte nicht gesagt worden. Drittens, die Gabe des ewigen Lebens. Da sitzt der Paulus im Knast. Und er weiß, er muss sterben. Ich war vor 4 Wochen, ziemlich genau vor 4 Wochen, war ich in einer Kirche und wir haben eine Steinplatte bewundert, die so groß war. So groß. Und ich habe die Leute, denen habe ich so ein bisschen gesagt, die Steinplatte müsst ihr anschauen, das ist was ganz Besonderes. Was ist das? Paulus wurde wahrscheinlich im Jahr 67, 68 an einer der Ausfallstraßen von Rom an der Via Ostiense enthauptet. Und dann kam er in einen, zunächst wurde in der Erde bestattet und dann haben sie ihn irgendwann ausgegraben, in einen Sarg gelegt und eine Kirche drüber gebaut. In dieser Kirche, in einer Nachfolgekirche, waren wir vor 4 Wochen. Und dieser Sarg von Paulus ist verloren gegangen. Bis im Jahr 2005 diese Kirche renoviert wurde. Und da hat der Chefarchäologe von Rom hat diesen Sarg wiedergefunden. Und man hat den Sarg endoskopisch untersucht, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, mit einem Gerät, mit dem man auch eine Darmuntersuchung macht. So ist man in diesen Sarg reingegangen, hat Proben entnommen und hat geguckt, was da drin ist. Und wenige Jahre später, als das untersucht war, haben die Archäologen erklärt, es ist tatsächlich der Sarg von Paulus. Versteht ihr? Da berührt sich das. Der ist gestorben. Ja, liegt der denn jetzt tot in diesem Sarg? Nein, sagt Paulus, da liegt mein Körper. Aber was ich von Christus bekommen habe, ist, dass der Tod zunichte gemacht ist. Und dass ich Leben und Unvergänglichkeit habe in Jesus Christus. Viele Christen sind zu der Zeit der Christenverfolgung unter Nero gestorben. Da wird es ganz konkret. Ja, sind die jetzt tot? Oder wo sind die? Wer an Christus glaubt, der lebt, auch wenn er stirbt. Ich glaube übrigens, dass alle Menschen weiter existieren. Manche denken, ja, naja, mal sehr, die Christen werden vielleicht weiter existieren, aber ich werde tot sein. Täusch dich nicht. Wenn du glaubst, du wirst tot sein, und du wirst dich nicht vor Gott rechtfertigen müssen. Hast du dich ganz schwer getäuscht. Der Mensch ist auf ewige Existenz geschaffen. Die einen, die an Jesus glauben, die werden leben, auch wenn sie sterben. Paulus zum Beispiel. Die Christen, die als Fackeln zur Beleuchtung von Neros Gärten verwendet wurden, die am Kreuz gestorben sind, die in der Arena zerfleischt wurden von den Tieren. Die leben bei Christus und mit Christus. Aber die Christus nicht haben, die werden auch leben, nicht leben. Ich verwende hier lieber das Wort existieren. Denn Leben kennzeichnet sich von Christus her. Wer Christus hat, hat das Leben. Wer Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Und jetzt kannst du dich ganz einfach einordnen. Hast du Jesus Christus in dein Leben eingeladen, dann lebst du auch, wenn du stirbst. Und wenn du Christus nicht in dein Leben eingeladen hast, das tut man mit einem Gebet, dann wirst du weiter existieren. Aber eine Ewigkeit lang in der Gottesferne. Die Bibel nennt es Hölle. Hast du Christus oder hast du Christus nicht? Ich möchte dich einladen, diese Gabe des ewigen Lebens heute anzunehmen, wenn du es noch nicht getan hast. Geh auf jemanden zu, auf mich, auf jemanden, der da vorne, die zwei sitzen, oder jemanden, den du kennst aus der Gemeinde und wo du weißt, der ist Christ. Geh auf ihn zu und sag, ich möchte das auch. Ich möchte leben in Christus. Ich möchte nicht, wenn ich sterbe, ewig getrennt sein von Gott. Ich möchte die Gabe des ewigen Lebens. Du hast ein Recht darauf, weil Christus dir dieses Recht am Kreuz erwirkt hat. Weil er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Er ist gestorben. Du musst jetzt nur noch dieses Paket wie an Weihnachten auspacken. Ja, ich glaub's, dass du für mich am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dann hast du ewiges Leben. Es geht so einfach, Christ zu werden. Ich frage mich immer, warum werden nicht mehr Christen? Ist doch so einfach. Wag diesen Schritt doch heute, wenn du ihn noch nicht getan hast. Viertens, die Gabe tapferer Mitchristen. Jetzt muss ich doch einmal einen Test machen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht peinlich. Es ist nicht schlimm, wenn ihr euch nicht meldet jetzt. Wer kennt denn die Geschichte von, jetzt ist mir der Name ausgefallen, von Onesiphorus? Wer kennt die Geschichte, nicht von Onesimus. Onesimus, das ist der beim Philemonbrief, den meine ich nicht, sondern wer kennt die Geschichte des Onesiphorus? Merkt ihr? Ich frage mich immer, warum ist diese Geschichte so unbekannt? Das ist die Geschichte eines so tapferen Christen. Die muss ich jetzt euch doch zum Schluss noch erzählen, weil die kommt in unserem Text vor. Also, ich habe euch am Anfang erzählt, die sind alle da aus Rom rausgeflohen und ich verstehe die sogar, aber der Paulus, der war sowas von einsam. Alle sind raus aus Rom, abgehauen vor dieser grausamen Verfolgung. Und denen kam einer entgegen, Onesiphorus. Und Onesiphorus, der hat gefragt, wo finde ich denn bitteschön einen der Anführer der Christen, Paulus heißt er oder Saulus, wo finde ich denn den? Und wahrscheinlich haben die Ersten, also so auf einer der Straßen nach Rom reingegangen ist, die Ersten haben gesagt, hau ab, wenn du nach dem fragst, dann kommst du selber ums Leben, das darfst du nicht fragen. Hier werden die Christen verfolgt. Und der Onesiphorus sagt, das ist mir egal. Wenn der Paulus im Gefängnis sitzt, ihm habe ich so viel zu verdanken, dann möchte ich den Paulus finden. Und so fragt er sich durch in dieser Stadt, die für die Christen so bedrohlich war. Er hatte nicht den Geist der Furcht. Er hatte den Geist der Kraft, der Liebe, auch der Besonnenheit, auch wenn es unvernünftig schien, was er tat. Und so hat er sich durchgefragt und irgendwann haben sie ihm gesagt, du, der sitzt im Knast, im Gefängnis, der liegt in Ketten. Vielleicht kriegst du ja Zugang zu ihm. Und dann hat er ihn gefunden. Was muss das für eine Freude gewesen sein für den Paulus? Und seht ihr, das ist dann die Gabe eines tapferen Mitchristen, der keine Angst hatte, für den nicht das Trennende im Vordergrund stand, sondern die Liebe in Christus verband ihn mit Paulus. Und dann hat er ihn erquickt, schreibt der Paulus. Wenn man im Gefängnis saß in Rom, dann hat man kein Essen bekommen. Aber wenn du da keine Angehörigen hattest, ist egal, der Staat sorgt doch nicht für Essen, dann musst du selber für Essen sorgen. Also auch andere Dinge, auch wenn es um Entsorgen ging, waren die Angehörigen gefragt. Sonst saßt du halt in dem, was du entsorgt hast. Und der Onesiphorus hat dem Paulus gedient. Aber eines Tages kamen vermutlich die Schergen und haben den Onesiphorus geschnappt und haben ihn getötet. Der Onesiphorus hatte Familie dort in Ephesus. Nach Ephesus ging auch unser Timotheusbrief. Der Onesiphorus hatte Familie. Ein Haus. Haus und Familie ist in der Bibel dasselbe. Wer sorgt jetzt für diese Familie? Jesus und die anderen Christen. Aber Onesiphorus war tot. Der Vers 16 in unserem Brief: Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit. Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er an jenem Tag bei dem Herrn Barmherzigkeit finde. Das ist die Formel, die zeigt, er ist beim Herrn. Was für ein vorbildlicher Christ dieser Onesiphorus. Ein tapferer Christ. Ein Christ, der das vorgelebt hat, nicht den Geist der Furcht zu haben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt kennt ihr die Geschichte unseres Bruders im Herrn, Onesiphorus. Ich möchte mit uns beten. Ach, lieber Herr, das ist ja alles Geschenk, was du für uns bereithältst. Ich denke an unsere gläubigen Eltern, an meine gläubigen Eltern, an diese Eltern in der Verbundenheit mit dir, die uns geprägt haben. Und ich bitte für die gläubigen Eltern unter uns, dass sie einen ungeheuchelten Glauben ihren Kindern vorleben, dass die Kinder nicht sehen, in der Gemeinde verhalten sie sich so und zu Hause ganz anders. Hilf den Eltern unter uns, auch den Großeltern, Vorbilder, prägende Personen für das Leben der Kinder zu sein, ihnen dich lieb zu machen, zu dir zu führen. Ich danke dir, dass du uns nicht gegeben hast, den Geist der Furcht, dass du uns diesen Geist vorenthalten hast, aber dass du uns den Geist der Kraft, der Sprengkraft, der Liebe, die dort liebt, uns Hass entgegenschlägt, unter Besonnenheit gegeben hast. Besonders das Letzte, die Besonnenheit, lieber Herr, die brauchen wir gerade. Ach bitte, unterweis uns in dieser Gabe. Mach uns diese Gabe wieder ganz neu wichtig, dass wir uns besinnen, bevor wir etwas tun oder etwas sagen, besinnen auf dein gutes Wort. Und ich danke dir für die Gabe des ewigen Lebens, die du uns gegeben hast. Unverdient bist du am Kreuz für uns gestorben, dass wir ewiges Leben haben. Herzlichen Dank, Herr. Aber wir denken auch an die, vielleicht sogar an die unter uns, die das noch nicht angenommen haben, die dich noch nicht als Herrn in ihr Leben eingeladen haben. Bitte gib ihnen Mut, dass sie das tun, möglichst heute noch. Ich denke an das Vorbild des Onesiphorus, dieses tapferen Mitchristen des Paulus. Herr, wir brauchen solche tapferen Leute. Und wenn du willst, dann mach mich zu so einem tapferen Mitchristen, der anderen hilft, selbst wenn er in Gefahr kommt, selbst wenn er auf Dinge verzichten muss, vielleicht sogar aufs Leben. Wir brauchen solche tapferen Mitchristen. Schenk sie, Herr. Und lieber Herr, noch einmal sagen wir dir herzlichen Dank für alles, was du gegeben hast. Amen.